Heute wollen wir einen längeren Text lesen und wer mitlesen möchte, Matthäus 24 ab Vers 1. Da fängt es eigentlich an. Matthäus 24, Vers 1. Und da heißt es, Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, dann wandte er sich an die Jünger und redet. Und alles, was er redet, wir springen jetzt, redet Jesus alleine mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Das ist nicht eine öffentliche Rede, sondern es ist eine Rede, wo er sich mit seinen Jüngern unterhält. Und jetzt springen wir, das ist alles auf dem Ölberg, Matthäus 25, ab Vers 14. Und er spricht viel über das Himmelreich. Also er spricht über das Himmelreich und da heißt es, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine, also 25, 14, genau. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du doch mein Geld wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und der wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus. Dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder dir zu essen gegeben oder durstig oder dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Daraufhin wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden in das ewige Leben eingehen. Als Jesus all diese Dinge gelehrt und seine Rede beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Und dann geht er ja und feiert nochmal das letzte Abendmahl mit ihnen. Aber hier ist so eine der letzten Reden Jesu. Und er redet über das Himmelreich. Und ich finde, der Text bringt uns in eine Spannung. Also ich kann die fühlen. Weil Jesus redet nicht zu einer, also das ist jetzt nicht eine Evangelisationsveranstaltung. Er spricht nicht davon: Hör mal, Himmel, Hölle, du brauchst irgendwie Jesus, du musst eine Entscheidung treffen. Sondern Jesus spricht hier zu seinen Gläubigen. Und er spricht zu seinen Jüngern. Und er spricht davon, dass er, wenn er wiederkommt, scheiden wird. Und er sagt nicht einfach: Alles klar, alle, die irgendwie sonntags in eine Gemeinde gehen, ihr seid safe. Sagt er irgendwie nicht. Ich will ein paar Dinge mit uns ein bisschen anschauen. Also zum einen zu dem Thema Spannung. Da ist eine Spannung und irgendwie hat man ganz schnell das Gefühl: Ah, Markus, jetzt musst du ganz schnell irgendwie sagen, dass Gott alle liebt und es nicht um Leistung geht und Gnade, und löst die Spannung auf. Begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis. Ich versuche, was aus der Elektrik zu erzählen. Der Klaus macht schon die Ohren zu, jetzt kann ich anfangen. Der Klaus ist liebevoll und wird mir helfen. Also Batterie. Also jetzt, hier ist das Problem, das wird ja Plus- und Minuspol genannt und das klingt immer gleich so nach Yin und Yang und den ganzen Quatsch, aber das meine ich nicht. Aber in der Batterie ist ein Spannungsunterschied. Und wenn man diese beiden Pole, sehr gut, solange der Klaus nickt, kann ich strahlen. Und wenn man diese beiden Pole miteinander verbindet, entsteht in dem Draht eine Spannung, weil ein Strom, der da fließt von der höheren Ladung zu der niedrigeren hin. Und wenn man dort einen Verbraucher anschließt, zum Beispiel eine Lampe, entsteht dort Licht oder wird Kraft nicht erzeugt, aber abgenommen, übertragen. So, sehr gut. Also, soweit. Und ich glaube tatsächlich, dass es manche Spannung gibt, die dazu beiträgt, dass wir Kraft entwickeln und uns wohin entwickeln. Und dass dieser Versuch, jede Spannung aufzulösen, manchmal auch bedeutet, Entwicklung zu verhindern. Tote haben keine Spannung mehr. Die sind schlaff in jeglicher Hinsicht. So. Also Spannung ist nicht immer etwas, was wir versuchen sollten aufzulösen, sondern es gibt manche Spannung, die dazu da ist, dass eine Kraft sich in unserem Leben entwickelt, dass wir merken, hier ist was ich aushalten muss. Und in dem Aushalten und in dem Verbinden von diesen zwei Polen entsteht auf einmal eine Kraft in meinem Leben, die wirksam wird. Oh, vielen Dank, Lydia, du segnest mich. So, hier, ich komme nochmal das Tun und das Thema Gnade. Schau, ich glaube tatsächlich, wir reden viel über Gnade und an das, vor Gott ehrlich zu werden, weil wir glauben, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage von allem. Es geht nicht darum, etwas zu tun, um jemand zu werden. Das wird nie funktionieren. Und um in dieses Thema reinzukommen, Samstag, den 25. Ich freue mich sehr, die Svenja spricht zum Thema Identität. Da wird es tatsächlich nochmal um das gehen, wer bin ich und wie sieht Gott mich? Und anzukommen und zu sein. Manchmal passiert Folgendes, weil man aus diesem Extrem kommt, ich tue, damit ich jemand bin, und dann entdeckt man, nee, Gott ist und er hat mich gerufen zu sein. Tut man so, als wäre Arbeit und zu tun und zu wirken etwas Böses. Nee, ich hatte einen falschen Umgang. Ich habe versucht, mein Sein und meine Identität zu definieren durch das, was ich tue. Das war der Fehler. Nicht, dass ich wirke, nicht, dass ich leiste, nicht, dass ich arbeite, nicht, dass ich segne. Das ist doch nichts Falsches. So. Also alle Handwerker könnten mal Amen sagen. So. Das ist was Gutes. Ich meine, komm, alle Frauen wünschen sich einen Ehemann, der irgendwie mitmacht. Nee, hier, Gnade, hör mal. Müll runterbringen, ich bin in der Freiheit. Das bringt mich nur unter Stress. Hör auf mit dem Quatsch. So, yeah, preach it. Schau, ich glaube, um was es geht, ist, dass wir innerlich heil werden und gesund, damit wir die äußere Welt gestalten können. Ich glaube, darum geht es, auch in diesem Gleichnis, auch in dem von den Talenten. Schaut, zwei Leute die waren innerlich heil. Zwei Leute haben etwas anvertraut bekommen und sie wussten, jetzt haben sie eine Möglichkeit zu gestalten. Hier ist ich finde es wirklich interessant. Die hatten alle drei den gleichen Chef. Alle drei. Und die haben alle drei fair etwas bekommen. Eigentlich haben sie das Gleiche bekommen. Sie haben ein Maß bekommen, gemäß der Fähigkeit, mit dem sie umgehen können. So heißt es da drin. Dass das unterschiedlich ausfällt, ist ja logisch. Ich kaufe auch nicht allen Kindern ein paar rosa Socken. Bei uns tragen im Haus auch nicht alle BH, weil wir auch jung sind. So, das gemäß. Wir bekommen nicht das Gleiche. Die Svenja und ich, wir haben nicht dasselbe Maß an Kraft. Deshalb wäre es dumm, wir würden dasselbe tun. Aber alle drei haben von ihrem Herrn etwas anvertraut bekommen, an Möglichkeit, gemäß dem Maß, mit dem sie umgehen können. Das finde ich fair. So, ich finde es fair, dass ältere Kinder mehr Taschengeld bekommen. Ich finde es fair, dass die länger aufbleiben dürfen. So, gemäß dem, wo sie stehen. So, alle bekommen das und zwei davon sehen die Möglichkeit und nutzen das. Und einer sieht, oh, das wird jetzt aber hart, und er fällt in eine Angst und vergräbt die Möglichkeit, um ja keinen Fehler zu machen. Schau, deshalb ist die innere Welt so wichtig. Wenn wir innerlich nicht heil sind, werden wir äußerlich nicht gestalten können. Aber es bleibt, wir sollten äußerlich gestalten. Und wenn wir viel über innere Prozesse sprechen und über das Identität und wo es darum geht, bei Gott anzukommen und Liebe zu empfangen, dann hat es immer auch diese Ausrichtung, innerlich heil zu werden, um meine äußere Welt zu gestalten. Das ist nie Selbstzweck. Also natürlich geht es um mich und es geht um meine Prozesse. Aber Gott sieht das größere Bild, was er durch mich in dieser Welt zeigen kann. Und ich glaube, das sollten wir bei dem Ganzen nicht außer Acht lassen. Und da ist eine Spannung. Innerlich heil werden, um die äußere Welt zu gestalten. Und in dieser Spannung und in dieser Verbindung entsteht eine Kraft, die uns dazu, also mich führt sie dazu, zu sagen, egal was mein Ansatz ist, ich fühle die Zerbrochenheit manchmal in mir und manchmal sehe ich, was ich alles gestalten will. Aber bei beidem bin ich herausgefordert zu sagen, wenn ich gestalten will, wäre es gut, ich werde innerlich heil. Und wenn ich merke, das sind Dinge, die in mir nicht ganz sind, dann beschäftige ich mich damit und automatisch werde ich anfangen zu gestalten. Also egal, warum ich das Ding anfasse, das Prinzip ist dasselbe. Hier ist also Jesus und er spricht davon, dass uns Dinge anvertraut sind. Und wir eine Verantwortung haben, wie wir damit umgehen. Und es gibt ein paar Dinge, die mir auffallen. Und ich würde die ein bisschen mit uns teilen. Zum einen, wenn man ein bisschen mit anderen Kulturen zusammenkommt, gibt es so ein paar Dinge, wo man einfach sagt, man ist anders. Und es gibt ein paar Dinge, wo ich denke, oh, zum Glück bin ich Deutsch. Ehrlich, es gibt ein paar Dinge, auf die bin ich richtig stolz und ich finde, die sind echt hilfreich. Und da gibt es andere, die von uns was lernen können. Klar können die was von uns lernen. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, boah, da haben die anderen was, da haben wir echt einen blinden Fleck. Und zum Thema Entwicklung würde ich, glaube ich, ein paar wenige oder einen herausgreifen. Ich glaube, wir haben oft eine Liebe zu Mittelmaß. Und wir haben Angst vor Alleinstellung oder Brillanz oder herausragend sein. Ich finde, das ist ein typisch deutsches Phänomen. Also man muss ja nur mal den Namen wie heißt er denn? Ich habe einen anderen. Adolf Wirth. Schraubenwirth. Milliardär. Oder die Aldi-Brüder. Interessant, dass den allermeisten sofort einfällt, was bei denen nicht stimmt. Das ist so ein typisches Phänomen. Da geht es jetzt nur um Geld und ich will hier auch nicht sagen, alle müssen Millionäre werden oder Milliardäre. Vielleicht drei oder so, das wäre nicht schlecht, aber... Und ihr könntet mich so als persönlichen Freund haben. So. Und ich mag eure Yachten. Also das Phänomen, man nennt so Namen und das Erste ist, der ist anders und was läuft bei dem falsch? Und das sind bestimmt auch Dinge, die stimmen. Aber interessant ist dieses Phänomen, da ist etwas, was herausragend ist, was ihn herausstellt von vielen. Und das Erste ist, das ist anders. Das ist nicht Mittelmaß. Das fordert mich irgendwie heraus. Es gibt ein zweites Beispiel, also das hat mich manchmal ein bisschen herausgefordert. Aus meiner Sicht bestgekleidetste Mann und bestaussehendste Mann in unserer Gemeinde ist der Uwe. Der ist nicht da, aber das habe ich ihm oft genug gesagt. Aber er hat Konkurrenz bekommen von Benjamin. Komm mal vor, Benjamin. Komm mal vor, komm. Heute bist du sehr gut. Nee. Also ich finde, das sieht echt gut aus. Und du wirst jetzt immer nach vorne gerufen. Also ja, du darfst dich. Setz dich doch vielleicht hier auf den. Hier ist das spannende Ding. Es ist nicht, also jetzt heute hat er einen Anzug an. Mir geht es gar nicht um Anzug. Mir geht es gar nicht um Stil. Sondern es geht darum, dass. Das ist der Benjamin oder der Uwe, manchmal bei mir etwas triggern. Weißt du, ich könnte auch einen Reini vorholen, der sieht ganz anders aus. Ich finde, der ist immer gut gekleidet. Also hat keinen Anzug, aber ist stimmig, sieht gut aus. Und ich finde, es sieht richtig gut aus. Und das Spannende ist, das ist einfach super. Und es löst in mir was aus. Stimmt, du wolltest in der Ernährung mal was umstellen. Das erinnert mich daran. Und du hast einen Haufen Schlumpi-Socken und du findest nicht mal die zwei gleichen, die zusammengehören. Weil du die auch immer liegen lässt. Ich habe gelernt und Geld ausgegeben. Genau. Gibt nur noch Einheitssocken. Passen alle, solange man einen findet. Also, hier ist das Ding. Wenn mich was herausfordert, finde ich, sind wir ganz schnell manchmal dabei zu sagen, naja, aber guck mal, klar, der Benjamin, ich meine, der ist ja so schlank, dann ist es ja auch kein Problem. Der Uwe, der ist halt auch ein bisschen eitel. Und ich versuche, eine Spannung aufzulösen, indem ich dem anderen was unterstelle, was vielleicht gar nicht stimmt und oft sogar gar nicht stimmt, aus einem Grund, dass ich mich mit mir nicht selber auseinandersetzen muss. Wer zwingt mich denn, im Mittelmaß zu bleiben? Wer verbietet mir, gut auszusehen? Was auch immer das heißt, ich rede nicht von Anzug. Aber etwas aus dem zu machen, was ich gerne hätte. Weißt du, wenn ich gerne in Jogginghosen kommen will, dann komme ich in Jogginghosen, weil ich finde, es sieht gut aus. Oder ich liebe das. Oder ich finde es bequem, ist doch völlig egal. Aber das ist, was ich will. Aber warum brauche ich jemand anderen, den ich schlecht mache, damit ich mich wohlfühle? Warum? Ich glaube, da ist ein Phänomen, warum wir schnell eine Schwachstelle suchen bei Leuten, die in irgendeiner Art und Weise exponiert sind, die in irgendeiner Art und Weise in Führung gehen. Ob das unsere Politiker sind, ob das Unternehmer sind, ob das Sportler sind. Ich finde, wir Deutschen haben da echt ein Phänomen. Alle anderen oder viele andere Länder feiern ihre Helden, weil sie sagen, wow, die haben was erreicht, wo wir auch hinwollen. Wir sagen, naja, dem geht es nur um die Kohle. Der will nur gut aussehen, damit er die ganzen Frauen ins Bett bekommt. Der will nur, damit wir nicht herausgefordert sind, damit wir uns nicht entwickeln. Und ich glaube, das schadet uns. Also dieser Punkt, der schadet uns, weil ich bin davon überzeugt, dass das Mittel gegen Übertreibung, also daher kommt es ja. Wir haben Leute erlebt, die haben nur Geld gemacht, weil es ums Geld ging. Wir haben Leute erlebt, die wollten was Besonderes sein, damit sie endlich gefeiert werden. Ich glaube, wir alle haben den Missbrauch oder falschen Umgang damit erlebt und kennen das und können das alles beschreiben. Aber ich glaube, das Mittel gegen Missbrauch oder gegen Übertreibung ist nicht das Warnen davor und Angst, sondern das Mittel dagegen ist es, gesund zu leben. Ich glaube, das ist das Mittel gegen Übertreibung, das Gesunde einfach selber zu leben. Nicht zu sagen, naja, Uwe, gut gekleidet, sieht gut aus. Nee, aber das macht er nur für sich, deshalb, ich bleibe ein Schlumpi. Sondern zu sagen, selbst wenn es stimmt, ich will es gut leben. Ich glaube, wir können das auf alle wichtigen Themen übertragen, aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, dass Dinge, die mich herausfordern, also da, wo ich merke, boah, das stresst mich oder das dehnt mich oder hier würde ich am liebsten weggehen, sind hauptsächlich Dinge, wo ich entweder innerlich noch nicht heil bin oder wo Gott mir eine Berufung gegeben hat, hineinzuwirken. Warum stresst mich das, wenn, wenn jemand super viel Geld hat? Also so als ein Beispiel, warum stresst mich das? Warum stresst mich das, wenn jemand sportlich super erfolgreich ist? Warum stresst mich das, wenn mein Chef eine größere Karre hat? Warum stresst mich das, wenn jemand anderes besser aussieht? Warum stresst mich das, wenn jemand anderes einen größeren Wohnzimmerschrank hat? Warum? Ich habe gar keinen. Ja, eine Vitrine. Warum stresst mich das? Was fordert mich da heraus? Meistens, genau. Neid wäre ein Grund. Das sind Dinge, die in mir noch nicht heil sind. Da ist doch nichts, was der andere tut. Also, ja, manche sagen das auch so, guck mal, mein Gehaltscheck, mein Auto, meine Yacht. Ach so, Yacht hast du gar nicht, muss ich gar nicht zeigen. Aber das sind doch die wenigsten. Das sind doch die wenigsten. Das meiste ist doch, weil da innerlich was noch nicht heil ist. Also hier, was mich herausfordert, ist entweder noch nicht heil oder es kann sein, dass ich hier eine Berufung empfinde, weil ich merke, hier ist wirklich etwas ungerecht und das sollte sich ändern. Das kann auch sein, aber ich glaube tatsächlich, dass Dinge, die uns stressen, oft in eine von diesen beiden Kategorien passen. Und in dem einen sollte ich etwas gestalten, um es zu ändern, und in dem anderen sollte ich anfangen, innerlich heil zu werden. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Herrn, der hingeht und jedem unterschiedliche Gaben gibt, gemäß dem Maß, wie jeder das tragen kann. Gaben sind unterschiedlich gegeben. Unsere Startbedingungen sind unterschiedlich. Die sind unterschiedlich. Manche kommen aus einem tollen Elternhaus, andere aus einem schwierigen. Manche wurden gefördert und stark gesprochen in dem, was sie können, andere gar nicht. Aber egal, was da war, für uns alle bleibt, Gott hat uns ein Potenzial gegeben, was in uns steckt. Und was darauf wartet, dass es entdeckt, gehoben, entwickelt, gefördert und stark gesprochen wird. Egal, wo ich herkomme, egal, was ich erlebt habe. Schau, irgendwie, da ist diese Sehnsucht, dass wir etwas sehen und etwas ernten. Aber es fängt alles damit an, dass jemand die Saat entdeckt. Nicht jeder hatte das Glück, Eltern zu haben, die etwas sehen. Ich finde zum Beispiel hochinteressant bei uns, unsere Elea, das ist so eine Friedensmaus. Also die Elea ist echt ein Herzensöffner und Verbinder. Das steckt ganz tief in ihr. Hat sie auch viel von ihrer Mami. Aber das ist egal, wo man ist, die Elea schafft es, Herzen zu verbinden. Und sie schafft es irgendwie auch, in schwierigen Situationen auch ihren größeren Brüdern einen anderen Blick auf den anderen manchmal zu zeigen. Manchmal ist sie selber genervt und sie kann dann auch sehr launisch sein, das hat sie vielleicht von mir. Aber das ist die Elea. Da hat Gott ihr eine Gabe gegeben, die in ihr steckt und die entwickelt werden sollte, die vermehrt werden sollte, die groß werden soll, darf, muss. Das ist ein Talent, was ihr gegeben ist. Und sie hat das Glück, dass sie Eltern hat, die das ein Stück sehen. Jeremias reagiert super genau auf Ungerechtigkeit. Da wird er richtig kämpferisch und laut, und weil das falsch ist. Und es braucht jemand, der ihm hilft und ihn entwickelt, dass er lernt, gut damit umzugehen. Und es anzusprechen und zu helfen, ohne dass er selber ungerecht wird. Aber das steckt in ihm. Das ist in ihn hineingelegt. Und das ist etwas, was Gott ihm gegeben hat. Und ganz ehrlich, ich fürchte mich mehr davor, dass mir viel gegeben ist. Ich fürchte mich davor, weil ich weiß, da ist eine Verantwortung. Ich habe am meisten Angst vor den Träumen, wo Gott wirklich, wirklich groß spricht über eine Bewegung Gottes hier. Und dass ich vielleicht, ich würde gerne vielleicht sagen, weil ich gerne eine Ausrede hätte. Weil ich lieber sagen würde, aber Jesus, Hauptsache ich liebe dich. Ja, natürlich. Aber weil ich ein guter Vater bin, und wie hatten wir das vorhin gehört? Ich bin das Kind von meinem Papa. Oh Mann, und jetzt habe ich einen Papa, der nebenher Weltenherrscher ist. Jetzt habe ich auf einmal Möglichkeiten, die mir zustehen und zukommen, die er mir gibt. Und die nicht dazu da sind, dass sie im Himmel in der Ecke verstauben, sondern dass sie in meine Hand kommen und in meiner Hand geformt und genutzt werden, um was zu beeinflussen. Da ist etwas, was nach Gestaltung ruft. Und ich hatte in dem Maße nicht das Glück wie meine Kinder. Aber das ist ja gar nicht das Problem. Weil Gott wird nicht danach schauen, was ich nicht habe. Er schaut auf das, was mir möglich ist, auf gemäß meiner Möglichkeiten. Schau, Gott, also bei uns zum Thema Ordnung, die Helden, von denen, die es nicht hinbekommen, ist Jeremias und ich. So, wir streiten uns, wer der größere Schlumpe ist. Wenn man da eine Linie drüber zieht, ist Svenja, Lea, Samuel, werden immer die Gewinner sein. Immer. Aber Gott schaut nicht so. Gott schaut nicht darauf, ist der Markus ordentlicher oder schlampiger im Vergleich zu Elea. Ich würde immer den Kürzeren ziehen. Weißt du, die Elea, die packt ihre Sachen, die räumt ihre Sachen weg. Ach Mama, das muss ich noch machen. Ach so, da lag was. Ja, keine Ahnung. Schau, Gott sieht, wo ich herkomme. Und dass ich überhaupt nicht merke, ob ich Socken anhabe oder nicht. Es wird nie kalt. Ich habe schon in kurzen Hosen und barfüßig Schnee gefräst. Ich habe da wahrscheinlich einen Gendefekt. Wahrscheinlich sehen Männer keine Klamotten. Die sehen das immer alles ohne, oder? Jetzt wird es schwierig. Also, was Gott sieht. Gott sieht, wo ich herkomme. Und er sieht, wenn ich mich entwickle. Und wenn ich mich entwickle, feiert er es. Und zwar richtig. Aber wenn ich mich nicht entwickle, kann ich mich nicht rausreden. Ich habe ja nicht so viel bekommen wie die Elea. Das geht nicht. Ich stehe da, wo ich stehe. Und es ist gut zu wissen, wo ich stehe. Und es ist auch gut zu wissen, wenn ich schwierige Startbedingungen habe. Weil es bewahrt mich davor, übertriebene Vorstellungen zu haben. Aber es entlastet mich nicht, zu sagen, ich muss mich nicht entwickeln. Ich habe ein Talent bekommen. Und mit dem darf ich umgehen. Und über das Maß, wie ich damit umgehe, wird mit mir gesprochen werden. Im Guten wie im Schlechten. Ich kann das nicht verstecken. Und ich sollte aufhören zu sagen, was ich nicht habe. Ich habe keine Stimme. Und ich habe viel zu große Finger, um filigran Gitarre spielen zu können. Die Frage, die Gott mir nie stellen wird, ist: Markus, vor wie viele Leute hast du mit deiner Musik glücklich gemacht? Weil er weiß selber die Antwort. Die Leute waren glücklich, wenn ich nicht gesungen habe. Das wird er mich nie fragen. Er wird mich nicht danach fragen, was ich nicht bekommen habe. Aber er wird mich fragen, was ich mit dem bekommen habe, was er mir anvertraut hat. 3 Minuten. Was hat Gott dir anvertraut? Komm.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, den ich für wichtig halte. Also Markus hat uns gesagt, dass Gott uns was zutraut, dass er uns irgendwie was gibt, was er in uns formen und entwickeln will. Und dass es oft mal verhindert wird dadurch, dass wir irgendwie sehen, oh, andere sind viel größer, dass wir anfangen zu neiden, uns zu vergleichen. Genau, und andere auch schlecht zu machen. Das ist so auch so ein deutsches Ding. Und ich denke, es gibt noch ein christliches Ding, was ich ganz oft gesehen habe, bei mir selber, auch bei anderen. Was ich glaube, was echt uns blockiert als Christen. Wir glauben, dass Gott, oder nee, das ist ja auch richtig, Gott wünscht sich, dass wir demütig sind. Gott wünscht sich, dass wir bereit sind, uns unterzuordnen und uns klein zu machen vor anderen. Wir hören das aber manchmal falsch. Wir denken manchmal, das heißt, dass wir immer die grauen Mäuschen sein müssen. Wir dürfen nicht der sein, der eine große Firma aufzieht. Wir dürfen nicht der sein, der vorne steht und die Ansagen macht. Das dürfen wir nicht sein. Wisst ihr, ich rasiere mir manchmal einen Scheitel auf der anderen Seite. Ja, zur Zeit. Nö, doch hier. Jetzt könnte ich sagen, oh, das machen eigentlich immer die Hipster. Das sind immer diese arrogant anmutenden Arschlöcher, die so durch die Gegend laufen mit ihren Klamotten und die sehen ganz cool aus. Und ich denke mir, was sind das für Pfeifen? So, jetzt könnte ich daraus den Schluss ziehen, weil ich finde, dass das die Pfeifen sind und dass das so eine bestimmte Assoziation mit diesen Typen ist, mache ich das nicht. Weil wir sollen ja so ein bisschen demütig sein, so ein bisschen nett. Und das sind ja so diese komischen, arroganten Typen. Aber ich glaube, dass Gott das anders sieht. Er guckt nämlich nicht, alle, die einen Scheitel sich rasieren, das sind die Blödmänner. Sondern er guckt an, was ist hier drin. Warum mache ich Sachen? Mache ich mir einen Scheitel, weil ich es mir wert bin, gut auszusehen? Oder mache ich das, weil ich mich gegenüber anderen profilieren will? Weil ich ein toller Hecht sein will und sagen will, ja, guck mal den an, der kriegt den Scheitel irgendwie nicht auf die Reihe. Und es ist jetzt ein Beispiel. Ja? Es gibt ja auch andere Sachen, die wir machen und die wir oft assoziieren. Zum Beispiel, ich finde, ein Porsche ist ein schönes Auto. Wir Christen denken aber oft mal, wir können uns keinen Porsche kaufen, weil das ist zu prollig. Und ich glaube aber, so ist es nicht. Ich glaube wirklich, dass Gott unser Herz prüft. Und wenn ich einfach sage, ich bin es mir wert, ein cooles Auto zu fahren, weil es einfach schön ist und weil ich finde, dass es was Ästhetisches ist, dann kann ich das doch machen. Und wenn andere auf mich gucken und denken, oh, das ist aber ein arroganter Kerl, ist doch egal. Ich muss wissen, ob ich es wirklich bin oder nicht. Das muss ich prüfen und das muss ich auch vor Gott rechtfertigen. Und ich glaube, wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, weil manche Sachen irgendwie in uns eine Assoziation wecken von, das ist doch viel zu prollig, das ist doch viel zu angeberisch. Oder der vorne steht und den Mund aufmacht, was ist das für ein arroganter Sack? Wir müssen uns davon nicht abhalten lassen. Ich kann mich vorne hinstellen und den Mund aufmachen, weil ich weiß, mein Herz ist in Ordnung gegenüber Gott. Genau, und ich finde, das ist ein wichtiges Ding, dass wir das, was Gott uns gibt und was er durch uns freisetzen will, nicht davon blockieren lassen, dass wir denken, wir müssen die grauen Mäuschen sein. Müssen wir nicht. Amen.
Ich sage noch einen Satz und dann wiederhole ich die Frage von vorhin. Schau, sowohl Leute schlecht machen, als auch im Vergleich zu Leuten leben. Naja, ich bin ja weiter als, führt zu Unglück. Führt zu Unglück. Weil ich entweder sage, so wie der, werde ich nie, führt zu Resignation oder es führt zu falschem Stillstand. Naja, zum Glück bin ich ja weiter wie der Markus an dem Punkt. Was weißt du, wo ich herkomme? Was weißt du, was mir mitgegeben wurde, an Gutem und am Schlechtem? Was weißt du, wo mein Startpunkt ist? Was weiß ich über dich? Aber was ich weiß, ist, wo ich herkomme und was ich weiß, was Gott mir gegeben hat und was ich weiß, dass Gott mich nach meinen Möglichkeiten fragt. Nicht im Vergleich zu, sondern nach meinen Möglichkeiten. Was hat Gott dir gegeben? Wo willst du Entwicklung sehen? 3 Minuten. Einfach nochmal kurz nachzudenken und dann würde ich zum Ende kommen. Gott hat dir was gegeben an Potenzial. Und er hat dir das gegeben, damit du etwas daraus gestaltest. Schau, Gott hat nie einen Stuhl geschaffen und nie einen Tisch. Nie. Und du kannst beten und fasten, da wird nicht ein Tisch in deinem Wohnzimmer erscheinen. Aber er hat einen Baum geschaffen als Grundlage, damit wir daraus etwas entwickeln. Und irgendwie Gott hat uns Gaben und Möglichkeiten und Talente und Fähigkeiten gegeben, damit wir das irgendwie einsetzen, um ihn wiederzuspiegeln und um die Welt um uns herum zu prägen. Und schau, ich will uns herausfordern, wenn du arbeiten gehst, 8 Stunden, damit du irgendwie Geld bekommst und noch was in die Gemeinde geben kannst, das ist doch gut. Aber ich glaube, eigentlich bist du dazu berufen, zu gestalten. Und ich freue mich, wenn jemand sagen kann, nicht, ich arbeite jetzt 6 Stunden. Sondern ich freue mich, wenn jemand sagt, ich investiere. Ich denke an unsere Mediziner, ich denke an Silvio. Ich liebe es, um Silvio zuzuhören, wenn er davon spricht, wie er 13, 14 Stunden arbeitet, manchmal noch Schicht hat, damit er Menschen helfen kann. Damit er etwas verändern kann in ihrer Gesundheit. Der Silvio geht nicht arbeiten. Der Silvio investiert seine Zeit, um etwas zu sehen. Ich will mal in unserer Runde, also es gibt Workaholics und das ist falsch, aber in christlichen Kreisen geißeln wir manchmal auch Leute, die ihr Bestes geben und in der Firma etwas sehen wollen, dass da etwas vorangeht. Und das ist falsch. Da investiert jemand, weil er sagt, ich will hier was sehen. Ich will hier etwas sehen, dass wir gut werden. Ich will hier sehen, dass in unserer Mitte etwas aufsteht von Großzügigkeit, von Brillanz, von Hingabe. Ich setze mich dafür ein, diese Firma zu prägen, dass ein gutes Miteinander entsteht und dass diese Prägung werde ich nicht erhalten, wenn ich faul in der Ecke sitze und nichts tue und immer rufe. Diese Prägung werde ich, dieses Recht zu prägen, werde ich erhalten, wenn ich mein Bestes gebe und mein Chef etwas sieht, wo er sagt, so jemand brauchen wir, dann darf ich das. Wir werden weitergeben oder wir können nur weitergeben, was wir haben. Israel segnet seine Söhne, 1. Mose 49, Vers 27. Und dort heißt es, Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Benjamin ist ein Segen. Es ist ein Segen von dem Vater. Benjamin ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. In seinen jungen Jahren will er was erreichen. Da ist jemand, der was sehen will, der nach was raubt. Damit, wenn er es hat, am Abend davon verteilen kann, mehr als er selber braucht. Wir wollen jetzt etwas schaffen. Und ich rede am wenigsten von Geld. Ich rede davon, dass ich etwas in unserer Familie etablieren will, dass unsere Kinder sehen, Großzügigkeit ist ein Wert. Das will ich sehen. Und dem jag ich nach, Großzügigkeit. In Zeit, in Finanzen, in Herzenshaltung, in Umgang mit Fehlern. Ich muss da noch viel jagen, aber ich jage ihm nach. Ich will sehen, dass bei uns etwas von Gnade und von Risiko und Glaubensschritten da ist, damit ich im Alter davon mehr als genug für mich und für meine Kinder habe. Ich glaube, darum geht's. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir gegeben hat? Als Walt Disney World endlich fertig gebaut worden war und 1971 das erste Mal eröffnet wurde, war dessen Erfinder Walt Disney schon längst tot. Er starb im Jahr 1966. Kurz nach der Eröffnung bemerkte einmal ein Besucher gegenüber Mike Vance, dem damaligen Leiter der Disney Studio: Schade, dass Walt Disney das nicht mehr sehen kann. Und Mike Vance sagte: Hätte es Walt Disney nicht gesehen, wären wir alle nicht hier. Da liegt was in dir. Da liegt was in dir, was nur du erreichen kannst und für das auch nur du gefragt wirst, wie du mit dem umgegangen bist. Und ich rede nicht im Vergleich zu, sondern ich rede das, was Gott dir gegeben hat. Da, wo du herkommst, mach was draus. Gestalte das. Weil frei sind wir doch von Gott eh. Also könnten wir doch auch gestalten. Und da, wo wir noch nicht frei sind, da wollen wir lernen, frei zu werden. Weil die Frage wird kommen. Darf ich uns bitten, aufzustehen? Die Lydia hat uns eingeladen. Wer noch Gebet will, kann nachher nach vorne kommen. Tu das. Wenn es was gibt, wo du sagst, hier, da ist noch was, da fühle ich mich wie blockiert, ich will mal vor jemand bekennen, dass mir das heute aufhört und ich das angehen will und ich dem, ich will da eine Beute, dann bekenn das, und wenn du merkst, das ist so tief, herzliche Einladung, 25. Identität, da geht es nochmal auch um innere Dinge. Aber es bleibt in dieser Spannung. Und ich würde uns gerne segnen. Und ich würde gerne heute einmal mehr sagen: Schau, wenn du heute hier bist und sagst, wow, Gott sieht was in mir. Und Gott hat ein Potenzial für mich. Und Gott hat was in mich hineingelegt. Und Gott hat einen Plan für mich. Und vor allem, Gott wünscht sich Beziehung zu mir. Und ich will auch sagen können, ich bin das Kind von meinem Papi. Wenn du heute hier bist und noch nicht alles weißt, aber das eine Ding weißt, wo du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen und ich hätte ihn irgendwie auch gerne als Gott und Chef in meinem Leben, und du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder heute sagst, ich habe das echt verloren und ich würde das gerne wieder haben, darf ich dich bitten, dass du einfach deine Hand hebst als ein Zeichen von, ich will mit diesem Gott leben. Dann gebe ich dir jetzt kurz Zeit, wenn du sagst, das ist, was ich will. Und dann würde ich nochmal für uns beten. Genau. Okay, vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass dein Reich so ist, dass du in uns alle etwas hineingelegt hast an Potenzial, an Kraft, an Vorstellung, an Prägung und dass wir nicht gemessen werden an dem, was wir nicht haben, sondern an dem, wie wir mit den Dingen umgehen, die du uns geschenkt hast. Und Jesus, ich bete, dass wir innerlich heil werden, sodass wir äußerlich gestalten können und dass das, was in uns schlummert, dass heute ein Tag ist, wo mehr davon an die Oberfläche tritt und wo falsches Denken durchbrochen wird, wo Lügen von uns abfallen, wo falsche Zurückhaltung von uns abfällt, wo Resignation aufhört, wo auch eine falsche Sicherheit, ich bin ja besser als, auch beendet wird und wo wir alle miteinander anfangen, dich zu sehen und das, was du uns gegeben hast und was für Möglichkeiten du mir und jedem Einzelnen gegeben hast, zu gestalten und zu prägen und zu verändern und weiterzugeben und dein Reich und deine Schönheit hervorzubringen. Danke, Jesus, dass du das gerne tust und wir wollen sagen, ja, wir wollen auch, was auch immer das bedeutet. Amen.